Einschlafen mit Biografien. Dein Podcast zum Einschlafen. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci wurde am 15. April im Jahr 1452 geboren. Man vermutet, dass sein Geburtsort Anciano bei Vinci in der Toskana war. Er starb am 2. Mai im Jahr 1519 auf dem Schloss Clos Lucé in Amboise. Sein voller Name war Leonardo di Ser Piero da Vinci, was übersetzt Sohn des Piero aus Vinci bedeutet. Er war ein italienischer Künstler mit vielen Talenten und Interessen. Er war Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph. Er wird als einer der berühmtesten Universalgelehrten aller Zeiten angesehen. Der Zusatz Da Vinci in seinem Namen ist kein Familienname. Es ist ein Hinweis auf seinen Geburtsort Vinci, der in der Nähe der Stadt Empoli in der heutigen Provinz Florenz liegt. Leonardo da Vinci hat diesen Herkunftsnamen selbst in Form der Unterschrift Di Leonardo da Vinci verwendet. Herkunft. Leonardo war der Sohn von Piero da Vinci und Caterina. Piero, ein Notar, war zu der Zeit 25 Jahre alt. Seine Mutter Caterina war 22 Jahre alt und eine Magd. Sie kam vermutlich aus einer anständigen, aber verarmten, kleinbäuerlichen Familie. Es gibt auch Spekulationen, dass sie eine befreite und getaufte arabische oder kaukasische Sklavin gewesen sein könnte, da mehrere solcher Personen zu Pieros Haushalt gehörten. Allerdings ist diese Annahme umstritten. Leonardos Eltern konnten nicht heiraten, da Caterina nicht standesgemäß war und keine Mitgift hatte. Ein Jahr später heiratete Caterina den Topfereibesitzer Accattabriga di Piero del Vacca aus Vinci. Die Heirat wurde von Leonardos Großvater väterlicherseits, Antonio, vermittelt. Caterina brachte in dieser Ehe 5 weitere Kinder zur Welt. In Vinici, auf dem Anwesen seines Großvaters, wuchs Leonardo in einer angesehenen Familie auf. Nach dem Tod ihres Ehemannes zog Caterina, die zu dieser Zeit vermutlich 60 Jahre alt war, in den Haushalt ihres Sohnes Leonardo in Mailand, wo sie auch starb. Ab dem Jahr 1457 lebte Leonardo bei der Familie seines Vaters und verbrachte den Großteil seiner Jugend in Florenz. Schon früh entwickelte er ein Interesse für Musik, Zeichnen und Modellieren. Durch Vermittlung seines Vaters nahm ihn der Künstler Andrea del Verrocchio in seine Werkstatt auf. Verrocchio erkannte schnell das überragende Talent von Leonardo. Lehrjahre bei Verrocchio. Verrocchio war in Florenz als Bildhauer, Maler und Goldschmied sehr gefragt. In seinem Atelier lernte und arbeitete Leonardo da Vinci von etwa 1469 bis 1477 zusammen mit anderen Schülern, darunter Perugino, Domenico Ghirlandaio und Lorenzo di Credi. In den Künstlerwerkstätten des 15. und 16. Jahrhunderts war es üblich, dass der Meister nicht allein ein Werk anfertigte, sondern Teile der Ausführung seinen Gesellen und Schülern übertrug. Das vermutlich früheste erhaltene Zeugnis eines Gemäldes aus der Werkstatt von Verrocchio, an dem Leonardo da Vinci beteiligt war, ist das Bild Tobias und der Engel aus den Jahren 1470 bis 1477. Kunsthistoriker vermuten, dass Leonardo den Fisch in der linken Hand des Tobias, den Hund zu Füßen des Engels und auch den Haarschopf des Tobias gemalt haben könnte. Nach dem Abschluss seiner Lehrzeit arbeitete Leonardo weiter in Verrocchios Werkstatt. Laut dem Maler, Architekten und Künstlerbiografen Giorgio Vasari malte Leonardo auf dem Bild »Die Taufe Christi« den auf der linken Seite knienden Engel. Das Bild wurde ursprünglich in Tempera gemalt und später teilweise in Öl übermalt, was ein Urteil über die Urheberanteile schwierig macht. Im Alter von etwa 20 Jahren, nach dem Abschluss seiner Lehre, arbeitete Leonardo weiter in Verrocchios Werkstatt. Er lebte und arbeitete in Florenz für weitere 10 Jahre, zusammen mit anderen Malern wie Sandro Botticelli und Perugino. Am 9. April 1476 wurde Leonardo zusammen mit 3 weiteren jungen Männern anonym der Sodomie bezichtigt. Der Vorwurf bezog sich auf angeblichen sexuellen Kontakt mit dem 17-jährigen Prostituierten Jacopo Saltarelli. Nach 2 Monaten wurde das Verfahren eingestellt. Leonardo begann früh, seine Gedanken und Gefühle in Notizbüchern festzuhalten. Seine Notizen lassen darauf schließen, dass er die Schönheiten der Natur selbst und deren Zusammenspiel mit Menschen darstellen wollte. Seine früheste datierte Zeichnung ist die Arno-Landschaft vom 5. August 1473. Um 1477 scheint er die Gunst von Lorenzo il Magnifico, dem Stadtherrn von Florenz, gefunden zu haben und arbeitete als freier Künstler unter dessen Schirmherrschaft. Im Jahr 1481 erhielt er einen ersten größeren Auftrag vom Augustinerkloster San Donato a Scopeto nahe Florenz für ein Altarbild und skizzierte die Anbetung der heiligen 3 Könige. Als viele seiner Künstlerfreunde nach Rom zogen, um für den Heiligen Stuhl zu arbeiten, ergab sich für ihn die Chance einer Stellung am Hof der Herzöge von Mailand, der Sforza. Frühe Mailänder Jahre. Die Herrscherfamilie Sforza hatte die Kontrolle über Mailand und die Lombardei von 1450 bis 1535. Francesco Sforza, der Gründer der Dynastie, war oft eng verbündet mit der Florentiner Herrscherfamilie Medici. Nach Francesco Sforzas Tod wurde sein ältester Sohn Galeazzo Herzog. Als Galeazzo im Jahr 1477 ermordet wurde, kam Ludovico Sforza, auch bekannt als der Dunkle, an die Macht. Er fungierte als Beschützer seines Neffen Gian Galeazzo Sforza, aber tatsächlich als Usurpator des Staates. Ludovico griff ein Projekt auf, ein Reiterdenkmal für Francesco Sforza zu errichten. Dafür suchte er nach einem geeigneten Künstler. Auf Empfehlung der Medici wurde der junge Leonardo vorgeschlagen, der sich dann am Hof in Mailand präsentierte. Leonardo schrieb einen Brief an den Herzog, in dem er seine Fähigkeiten und Erfindungen in der Militärtechnik detailliert beschrieb. Er erwähnte erst am Ende seines Briefes seine Fähigkeiten als Bauingenieur und Architekt und fügte einen kurzen Hinweis auf seine Kenntnisse als Maler und Bildhauer hinzu. Diese Kenntnisse könnten die Grundlage für die Ausführung des Denkmals für Francesco Sforza bilden. Nach seiner Anstellung arbeitete Leonardo mit Unterbrechungen über 20 Jahre für die Sforza. In Mailand wurde Leonardo zum führenden Künstler und zum Organisator für Hofzeremonien und Festlichkeiten. Anlässlich der Hochzeit des jungen Herzogs Gian Galeazzo mit Isabella von Aragon im Jahr 1487 entwarf Leonardo die Bühnenbilder und Kostüme für die Maske Il Paradiso. Die Pestepidemie in Mailand in den Jahren 1484 bis 1485 veranlasste ihn dazu, Pläne vorzulegen, wie die Stadt unterteilt und nach verbesserten sanitären Prinzipien wieder aufgebaut werden könnte. Leonardo, der sehr auf Sauberkeit achtete und bereits den Zusammenhang zwischen Pest und Schmutz erkannte, organisierte die erste Müllabfuhr in Mailand und trug dazu bei, die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. In den Jahren 1485 bis 1486 war er an der Planung der Verschönerung und Verstärkung des Castello und der Vollendung des Mailänder Doms beteiligt. Gleichzeitig machte er Aufzeichnungen über die Ergebnisse seiner Studien in Geometrie, Statik und Dynamik, menschlicher Anatomie sowie den Phänomenen von Licht und Schatten. Er setzte sich intensiv mit dem Entwurf des Sforza-Reiterdenkmals auseinander. Er studierte die Bewegung und Anatomie von Pferden und die Kunst der Bronzebearbeitung und Gießtechnik. Das Reiterdenkmal sollte die größte Bronzestatue der damaligen Zeit werden. Nach 7 Jahren bereitete er im Jahr 1490 auf Drängen seines Auftraggebers sein Reiterstandbildmodell aus Ton vor. Er war jedoch mit seiner Arbeit im letzten Moment nicht zufrieden und begann noch einmal von vorne. Die Bewegungsformen von Pferden sollte Leonardo sein ganzes Leben lang beschäftigen. Im Jahr 1515 entstand die kleine Statuette »Der Budapester Reiter«. Im Jahr 1490 verbrachte Leonardo einige Monate ungestört mit mathematischen und physikalischen Forschungen in den Bibliotheken und unter den Gelehrten von Pavia. Hier war er als Berater für einige architektonische Schwierigkeiten beim Bau der Kathedrale berufen worden. In Pavia erhielt er durch das Studium eines antiken Reitermonuments neue Anregungen für seinen Francesco Sforza. Aus dem Jahr 1492 stammen die Studien über Körperproportionen nach Vitruv sowie Proportionsstudien zu menschlichen Körpern und Gesichtern und anatomische Studien. In den folgenden Jahren verschafften ihm die zunehmenden Festlichkeiten und der Prunk des Mailänder Hofes fortwährend Aufträge. Dazu gehörten die Komposition und Rezitation von Sagen, Fabeln und Prophezeiungen, also moralischen und sozialen Satiren und Allegorien. Il Cenacolo, das Abendmahl. Leonardo war etwa 40 Jahre alt und hatte fast 10 Jahre für den Hof von Mailand gearbeitet, als er von Ludovico Sforza den Auftrag erhielt, ein Bild für die Stirnwand des Refektoriums des Konvents von Santa Maria delle Grazie in Mailand zu malen. Das Bild, das während seiner Entstehung von vielen Künstlern bewundert wurde, trägt den Namen »Das Abendmahl«. Dieses Wandgemälde mit den Maßen von 8,8 x 4,6 Meter wurde zwischen den Jahren 1494 und 1498 gemalt. Es stellt den Moment dar, in dem Jesus seinen Jüngern mitteilt, dass einer von ihnen ihn in wenigen Stunden verraten würde. Leonardo malte das Bild in Tempera auf eine getrocknete Gipswand, also weder als Fresko noch in Ölfarbe, wie spätere Legenden behauptet haben. Die Tempera-Trägersubstanz hielt nicht lange auf dem Gipsuntergrund und dieser auch nicht auf der Wand. Durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung kam es zu Abblätterungen und Schuppenbildung. Dieser Prozess dauerte einige Jahrzehnte. Die Restaurierungsversuche im 18. Jahrhundert basierten auf der falschen Annahme, das Werk sei in Öl ausgeführt worden. Man hat es einmal mit Öl überstrichen, in der Hoffnung, dadurch die Farben wiederherstellen zu können. Andere versuchten es mit verschiedenen Geheimmitteln, meistens schädlichen Lacken und Klebstoffen. Erst Mitte der 1970er Jahre konnte der weitere Verfall durch moderne Restaurierungstechniken aufgehalten werden. Eine weitere Restaurierung erfolgte um die Jahrtausendwende. Der Zustand des Werks wurde mittlerweile dokumentiert. Trotz der großen Beschädigungen hinterließ das schon halb aufgelöste Bild immer wieder einen tiefen Eindruck auf die verschiedensten Betrachter. Im Mai 1788 sah auch Goethe auf seiner Rückreise aus Rom das Bild. Später schrieb er einen Aufsatz über Leonardos Abendmahl. Um die Personen als Charaktere darstellen zu können, suchte Leonardo seine Typen sorgfältig aus und fertigte viele Gesichtsstudien an. Die Gesichter von Jesus und Judas blieben unvollendet, Leonardo fand keine befriedigende Lösung für eine malerische Darstellung. Das Abendmahl wurde zwischen 1495 und 1498 erstellt. Freundschaft mit Luca Pacioli. Nach dem Erfolg seines Werkes Abendmahl widmete Leonardo sich weiter dem Sforza-Monument, dem sogenannten Cavallo. 3 Jahre lang stand das 7 Meter hohe Tonmodell dieses Denkmals im Corte Vecchio des Castello und wurde allgemein bewundert. Jetzt war geplant, das Monument in Bronze zu gießen. Leonardo erhielt Unterstützung für die komplexen Berechnungen für den Bronzeguss von dem Mathematiker Luca Pacioli aus Borgo San Sepolcro. Leonardo hatte Paciolis Werk Summa de Arithmetica, Geometrica etc. bei seiner ersten Veröffentlichung in Pavia erworben. Pacioli bewunderte Leonardos Gemälde und Skulpturen. Noch mehr schätzte er jedoch Leonardos mathematische, physikalische und anatomische Forschungen, die er durch die Manuskriptsammlungen Leonardos kennenlernen konnte. Beide arbeiteten an Paciolis nächstem Buch De Divina Proportione, das sich mit dem goldenen Schnitt beschäftigte. Sie versuchten auch, die seit der Antike bestehende mathematische Fragestellung zur Quadratur des Kreises zu lösen. Schließlich beteiligte sich Pacioli an der Fertigstellung der Innendekoration bestimmter Räume des Castello, der Saletta Negra und der Sala delle Asse. Diese waren bereits von anderen Künstlern begonnen worden. Bei Reparaturarbeiten Ende des 19. Jahrhunderts legte Paul Müller-Walde unter den neu verputzten und getünchten Raumdecken Spuren von Leonardos Handwerk frei. In der großen Sala delle Asse wurden viele Spuren Leonardos gefunden. Ein Großteil der Dekoration war gut erhalten und konnte daher restauriert werden. Für diese und andere künstlerische Arbeiten wurde Leonardo im Jahr 1498 mit einem Garten außerhalb der Porta Vercelli belohnt. Dies war zu einer Zeit, als Geld rar war und sein Gehalt lange überfällig. Dennoch konnte er die Aufgabe nicht abschließen, ebenso wie das Bronzedenkmal. Der Herzog musste schließlich die Arbeit daran einstellen, da er aufgrund eines Mangels an Bronze, die für Waffen benötigt wurde, nicht weitermachen konnte. Dies konnte jedoch nicht verhindern, dass er im Jahr 1499 vom französischen König Ludwig XII. Vertrieben wurde. Ludovico musste fliehen und Leonardo und andere Künstler verließen Mailand. Wieder in Florenz. Leonardo und sein Freund Luca Pacioli verließen Mailand im Dezember des Jahres 1499. Ihr Ziel war Venedig. Dort bot Leonardo seine Dienste als Ingenieur an und präsentierte seine Kriegsmaschinen. Dazu zählte auch ein Taucheranzug für den Unterwasserkampf. Allerdings konnte er keine Anstellung finden und zog weiter nach Mantua. Dort wurde er von Herzogin Isabella d'Este empfangen, die als sehr kultivierte Dame ihrer Zeit bekannt war. Leonardo versprach ihr, später ein Porträt von ihr zu malen. Zunächst fertigte er jedoch eine Kreidezeichnung an, die sich heute im Louvre befindet. Im April des Jahres 1500 zogen die Freunde nach Florenz. Die Stadt hatte gerade die moralische Diktatur von Savonarola überstanden und war wieder zu einer Republik geworden. In Florenz fand Leonardo vorübergehend Unterkunft im Kloster Annunziata. Dort sagte er zu, ein Altarbild für die Basilika della Santissima Annunziata zu malen. 1 Jahr verging, ohne dass er den Auftrag ausführte. Leonardo war mehr von wissenschaftlichen Fragen der physikalischen Geographie und des Ingenieurwesens fasziniert als von der Malerei. Er informierte die Händler über Maßnahmen gegen einen drohenden Erdrutsch auf dem Hügel von San Salvatore dell'Osservanza. Zudem legte er Zeichnungen und Modelle für die Kanalisierung und die Kontrolle des Flusses Arno vor. Er entwickelte einen Plan zum Transport des Florentiner Baptisteriums in einen anderen Stadtteil. Im April 1501 stellte er den Brüdern von Annunziata einen Entwurf des Altarbildes auf Karton vor. Dieser wurde in Florenz öffentlich ausgestellt. Es zeigte die Jungfrau Maria, die sich auf dem Schoß der heiligen Anna vorbeugt, um ihr Kind zu halten. Das Kind scheint jedoch aus ihrer Umarmung entflohen zu sein und spielt mit einem Lamm auf dem Boden. Trotz des allgemeinen Lobes für seinen Entwurf vollendete Leonardo das Altarbild nicht. In Florenz suchte Leonardo nach Aufträgen. Piero Soderini bot ihm einen riesigen Marmorblock zur freien Verfügung an, doch Leonardo lehnte ab. 3 Jahre später formte Michelangelo seinen David aus diesem Block. Vom französischen Hof erhielt er den Auftrag für ein weiteres Madonnenbild. Im Jahr 1501 malte er die Madonna mit der Spindel. Doch eigentlich interessierte er sich viel mehr für technische und wissenschaftliche Herausforderungen und suchte dafür nach einem fürstlichen Auftraggeber. Im Dienst Cesare Borgias. Im Frühjahr des Jahres 1502 trat Leonardo in den Dienst von Cesare Borgia. Borgia war der Herzog von Valentino. Zu dieser Zeit war er mit der Festigung seiner jüngsten Eroberungen in der Region Romagna beschäftigt. Von Mai 1502 bis März 1503 bereiste Leonardo als oberster Ingenieur einen großen Teil von Mittelitalien. Er besuchte zuerst Piombino, eine Stadt an der Küste gegenüber von Elba. Danach fuhr er über Siena nach Urbino. In Urbino fertigte er kartografische Zeichnungen an. Anschließend wurde er nach Pesaro und Rimini gerufen. Von dort ging es weiter nach Cesena. Zwischen Cesena und Cesenatico verbrachte er 2 Monate. Während dieser Zeit plante und leitete er Arbeiten an Kanälen und Häfen. Er wurde auch damit beauftragt, Pläne zur Restaurierung des Palastes von Friedrich II. Zu erstellen. Danach begleitete er seinen Arbeitgeber nach Imola. Dort wurde Borgia von Feinden belagert. In Imola lernte Leonardo auch Niccolò Machiavelli kennen. Machiavelli war als Gesandter von Florenz nach Imola gekommen, um mit Borgia zu verhandeln. Leonardo folgte Machiavelli nach Sinigallia, Perugia und schließlich über Chiusi und Aquapendente nach Orvieto und Rom. Dort kam Borgia im Februar des Jahres 1503 an. Zu dieser Zeit verließ Leonardo den Herzog und kehrte zurück nach Florenz. Mona Lisa. Zwischen den Jahren 1503 und 1506 widmete Leonardo sich intensiv dem Porträt der Mona Lisa. Es gibt Belege dafür, dass Mona Lisa del Giocondo, die als Lisa Gherardini geboren wurde und die Ehefrau von Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo war, für dieses Bildmodell stand. In ihr soll Leonardo ein Gesicht und ein Lächeln entdeckt haben, das einen einzigartigen und rätselhaften Charme hatte. Er arbeitete an diesem Porträt während eines Teils von 4 aufeinanderfolgenden Jahren und ließ während der Sitzungen Musik spielen. Leonardo konnte sich sein ganzes Leben lang nicht von dem Bild trennen, das 77 mal 53 Zentimeter misst. Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass der Auftraggeber Giuliano di Lorenzo de' Medici war und das Bild eine idealisierte Mutter darstellt. Es gibt jedoch auch Quellen, die behaupten, dass die Mona Lisa eigentlich Leonardos heimlicher Geliebter Salai war, der für das Bild Modell stand. Laut dieser Theorie handelt es sich bei dem Gemälde eigentlich um die Darstellung eines Mannes. Der Name Mona Lisa wäre dann ein Anagramm für Mon Salai, was übersetzt Mein Salai bedeutet. Diese These zum Anagramm wurde bereits von Leonardos erstem Biografen, Giorgio Vasari, erwähnt. Nach Leonardos Tod blieb das Werk in seinem Nachlass. Es wurde zusammen mit anderen Gemälden von seinem Schüler Salai verwaltet und später von Franz I. von Frankreich für 4.000 Goldflorin gekauft. Seit 1804 ist es im Louvre ausgestellt. Zwischenzeitlich war es im Besitz von Napoleon, der es in seinem Schlafzimmer aufstellte und von dem rätselhaften Lächeln fasziniert war. Heute zieht das Gemälde viele Besucher an. Das Original ist jedoch seit einem Anschlag im Jahr 1956 nur noch durch Panzerglas zu betrachten. Die Farbenpracht des Bildes ist im Laufe der Jahrhunderte verblasst, teils durch Beschädigungen, teils weil der Maler daran gewöhnt war, seine Figuren auf einem Hintergrund zu modellieren, der mit der Zeit dunkler wurde. Aber selbst in diesem nachgedunkelten Zustand sind die Finesse des Ausdrucks und die Präzision und Feinheit der Zeichnung immer noch erkennbar. Im Dienste des französischen Hofes. Am 9. Juli 1504 verstarb der Vater von Leonardo in Florenz. Sein Onkel Francesco, der Leonardo als seinen alleinigen Erben eingesetzt hatte, starb 2 Jahre später. Es kam zu Rechtsstreitigkeiten mit seinen Halbgeschwistern. Leonardo hatte zudem Streit mit der Signoria in Florenz. Dieser Streit war vermutlich aufgrund eines unfertigen Wandgemäldes, genannt »Die Schlacht von Anghiari«, im Saal der 500 des Palazzo Vecchio. Leonardo nahm ein Angebot des französischen Hofes an und wurde Hofmaler sowie leitender Ingenieur in Mailand. Ludwig XII. Hatte Charles d'Amboise, den Marschall von Chaumont und Leutnant des französischen Königs, als Vizekönig in der Lombardei eingesetzt. Sowohl Ludwig als auch Charles bewunderten Leonardo sehr und schätzten besonders sein Organisationstalent. Sie gaben ihm die Freiheit, sich vor allem auf seine wissenschaftlichen Forschungen und anatomischen Studien zu konzentrieren. Diese Studien führte er zusammen mit Marcantonio della Torre, dem damals berühmten Anatomieprofessor von Pavia, durch. Als Ingenieur war Leonardo sehr gefragt. Er war an Planungen für einen neuen Palast in der Nähe der Porta Venezia beteiligt. Zudem arbeitete er an großen hydraulischen Projekten und Bewässerungsarbeiten in der Lombardei. Er konstruierte den ersten Wasserzähler und beschäftigte sich intensiv mit dem Wissen des Wassers. Mit Unterstützung von Charles d'Amboise konnte Leonardo einen alten Streit um sein Altarbild, die Felsgrotten-Madonna, beilegen. Leonardo fertigte eine Kopie des Bildes an, das inzwischen im Besitz des Königs von Frankreich war. Zur gleichen Zeit arbeitete er weiter an seinen Bildern Anna Meterka und Mona Lisa. Er malte Leda mit dem Schwan und erstellte die ersten Entwürfe für Johannes der Täufer. Sein neuer Freund und Schüler wurde Francesco Melzi. In der Villa der Melzi-Familie in Vaprio wurde eine Madonna auf einer der Wände traditionell ihm zugeschrieben. Leonardo erhielt einen interessanten Auftrag von Gian Giacomo Trivulzio, der Mailand erobert hatte und sich nach seinem Tod eine würdige Grabstätte wünschte. Leonardo entwarf das Trivulzio-Monument, das ein aufbäumendes Pferd mit Reiter zeigt. Dieses Projekt konnte jedoch nicht realisiert werden, ebenso wie seine Pläne, das Wissen der Zeit in Form einer Enzyklopädie zusammenzutragen. Als sein Mäzen Charles d'Amboise im Jahr 1511 starb und die politischen Verhältnisse in Norditalien sich veränderten, verließ Leonardo Mailand. Er zog zu seinem Schüler Francesco Melzi in den Palazzo Trezzo der Familie Melzi in Vaprio d'Adda. Dort malte er vermutlich die Rötelzeichnung mit dem Kopf eines bärtigen Mannes, das als Selbstbildnis des Leonardo da Vinci bekannt ist. Heute befindet sich diese Zeichnung in der Sammlung der Bibliotheca Reale in Turin. Rom, im Dienste des Vatikans. Papst Julius II. Hatte Rom zu einem Zentrum der italienischen Kunst gemacht. Als er im Jahr 1513 starb, folgte ihm Giovanni de' Medici als Papst Leo X. nach. Leonardo wurde von Giuliano di Lorenzo de' Medici, dem jüngeren Bruder des Papstes, nach Rom eingeladen. Dort traf er alte Freunde wie den Architekten Donato Bramante und den Maler Sodoma wieder. Leonardo hatte ein eigenes Atelier und einen deutschen Mitarbeiter. Dieser hatte allerdings die Aufgabe, den Papst, der keine Sympathien für Leonardo hatte, über dessen Aktivitäten zu informieren. In Rom hatte Leonardo viele Schwierigkeiten. Der Papst tolerierte ihn nur halbherzig, während jüngere Künstler wie Raphael und Michelangelo große Anerkennung erhielten und vom Papst gefördert wurden. Ihre Anhänger waren Rivalen und stellten sich gegen Leonardo, der inzwischen ergraut war. Raphael bewunderte jedoch sein altes Vorbild und hatte ihn schon Jahre zuvor in seinem berühmten Gemälde »Die Schule von Athen« als Platon dargestellt. Leonardo litt in seinen römischen Jahren nicht nur unter Krankheiten, sondern auch unter dem hektischen Leben und den Intrigen im Vatikan. Er fühlte sich zum ersten Mal in seinem Leben zurückgesetzt und beleidigt. Besonders verletzt war er, als man ihn wegen seiner anatomischen Studien ausspionierte und ihm Pietätlosigkeit vorwarf. Leonardo blieb fast 2 Jahre in Rom. In dieser Zeit arbeitete er eher als Ingenieur statt als Maler. Er entwickelte ein Projekt zur Energiegewinnung aus Sonnenlicht und baute verschiedene Sonnenreflektoren. Die einzigen bekannten ingenieurtechnischen Arbeiten Leonardos aus seiner Zeit in Rom waren Arbeiten am Hafen und an den Verteidigungsanlagen von Civitavecchia sowie Aktivitäten zur Trockenlegung der pontinischen Sümpfe. Durch weitere anatomische Studien entdeckte Leonardo die Arteriosklerose bei älteren Menschen. Aber seine Aufzeichnungen darüber wurden nie veröffentlicht und blieben jahrhundertelang verschollen. Inzwischen war sein französischer Gönner Ludwig XII. In den letzten Tagen des Jahres 1514 gestorben. Sein Nachfolger war Franz I. von Frankreich. Er überraschte Europa, indem er mit einer Armee über die Alpen zog, um seine Rechte in Italien geltend zu machen und das Herzogtum Mailand zurückzuerobern. Nach einigem Zögern befahl Papst Leo X. Giuliano de' Medici, die päpstlichen Truppen in die Emilia zu führen. Leonardo begleitete ihn bis nach Florenz. Dort erkrankte Giuliano und starb am 17. März 1516. In Florenz wurde Leonardo dem neuen französischen König vorgestellt. Der junge König und der alte Künstler verstanden sich gut. So nahm Leonardo die Einladung des Königs an, seine letzten Jahre in Frankreich zu verbringen. Er packte alles zusammen und nahm 3 seiner Gemälde mit. Das Bild einer Florentinerin, Johannes und Anna Selbdritt. Begleitet von seinen Schülern Salai und Francesco Melzi, machte er sich auf den langen Weg. Alterssitz in Frankreich. Leonardo da Vinci verbrachte die letzten 2 Jahre seines Lebens im Schloss Clos Lucet in Amboise, welches ihm zusammen mit einer großzügigen Rente zur Verfügung gestellt wurde. Auch seine 2 engen Vertrauten, Francesco Melzi und Gian Giacomo Caprotti, besser bekannt als Salai, wurden vom französischen König finanziell unterstützt. Der Hof besuchte häufig Amboise und der König genoss regelmäßig die Gesellschaft von Leonardo. Der König äußerte, dass Leonardos Wissen in der Philosophie und in den schönen Künsten jenseits dessen liege, was alle anderen Menschen wüssten. Am 10. Oktober des Jahres 1517 wurde Leonardo von Kardinal Louis d'Aragon in Cluj besucht. Antonio de Beatis, Sekretär des Kardinals, hinterließ einen Bericht von diesem Besuch. Er bemerkte, dass Leonardo, obwohl er erst 65 Jahre alt war, erheblich gealtert schien und von den Gästen auf über 70 Jahre geschätzt wurde. Leonardo konnte nicht mehr mit der gewohnten Feinheit malen, aber er konnte noch zeichnen und unterrichten. Er zeigte dem Kardinal 3 seiner Bilder. das Porträt einer Florentinerin, das auf Wunsch des verstorbenen Giuliano de Medici nach der Natur gemalt wurde, Anna Selbdritt und Johannes der Täufer. Dieses letzte Bild, das vermutlich erst in Frankreich fertiggestellt wurde, zeigt ein abgedunkeltes Bild von Johannes, der prophetisch mit einem Finger nach oben zeigt. Im Frühjahr 1518 hatte Leonardo die Gelegenheit, seine alten Talente als Organisator von Festen einzusetzen, als gleichzeitig eine Taufe und eine Hochzeit gefeiert wurden. Schon in Rom hatte er einen mechanischen Löwen entwickelt, der sich zu allgemeinem Erstaunen einige Schritte bewegen konnte. Die letzten erhaltenen Aufzeichnungen von Leonardo stammen vom 24. Juni 1518. Bis wenige Wochen vor seinem Tod war Leonardo noch aktiv, ob als Planer für einen neuen Palast in Amboise, als Ingenieur für einen großen Kanal zwischen Loire und Saône oder als Zeichner anatomischer und architektonischer Studien. Gegen Ende seines Lebens sah der weise Universalgelehrte das Ende der Menschheit voraus, die er wenig schätzte, und malte verschiedene Wasserstudien der Sintflut, die man in seinen Notizbüchern fand. In diesen Notizbüchern stand auch zu lesen: Die Luft wird dünner und ohne Feuchtigkeit sein. Die Flüsse werden ohne Wasserzufuhr bleiben. Das Erdreich wird nichts mehr wachsen lassen. Die Tiere werden verhungern. Auch den Menschen wird nichts übrig bleiben als zu sterben. Die einst fruchtbare Erde wird wüst und leer sein. Tod und Nachlass. Am Osterabend im Jahr 1519, nahe am Sterben, verfasste Leonardo sein Testament. Er legte fest, dass in drei unterschiedlichen Kirchen in Amboise Messen gehalten und Kerzen entzündet werden sollten. Seine Beerdigung wünschte er auf dem Friedhof der damals existierenden Klosterkirche Notre-Dame-Saint-Florentin. Dieser befand sich auf dem Gelände des Schlossparks von Amboise. Er wünschte sich eine Zeremonie, bei der 60 arme Männer als Fackelträger teilnahmen. Seine Arbeiten basierten auf Erfahrungen. Die Erforschung der Naturgesetze war für ihn interessanter als religiöse Dogmen. Wenn er diese erwähnte, dann tat er es mit Respekt. Nachdem er die Sterbesakramente der Kirche empfangen hatte, starb er am 2. Mai 1519 im Alter von 67 Jahren. König Franz soll in Saint-Germain-en-Laye um den Verlust von Leonardo geweint haben. Andere Quellen berichten, dass Leonardo in den Armen des Königs starb. Nach einer vorläufigen Beerdigung an einem heute unbekannten Ort wurde Leonardo am 12. August 1519 gemäß seinem letzten Willen auf dem Friedhof der damals existierenden Klosterkirche Notre-Dame-Saint-Florentin im Schlosspark von Amboise beigesetzt. Eine von Leon im Jahr 1807 ließ Roger Ducos, ein ehemaliger Mitkonsul von Napoleon Bonaparte, die romanische Klosterkirche abreißen, weil sie ihm die Sicht versperrte. Die Gebeine von Leonardo da Vinci galten seitdem als verschollen. Bei Ausgrabungen ab Juni 1863 auf dem Areal der ehemaligen Klosterkirche fand man Gebeine, die man für die sterblichen Überreste von Leonardo hielt. Diese wurden 1874 in ein neues Grab im südöstlichen Querarm der ebenfalls auf dem Schlossparkgelände von Amboise gelegenen Hubertuskapelle umgebettet. Trotz des dortigen Grabes ist der tatsächliche Verbleib von Leonardos Leichnam bis heute ungewiss. Das war Einschlafen mit Biografien. Dein Podcast zum Einschlafen.